Ich bin nicht Georgi Michailow, sondern ich bin Kai Hesselmann und ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ihr meine Stimme hört. Aus einem ganz einfachen Grund, Georgi war bei mir in meinem Podcast Close the Deal zu Gast und wenn ihr nicht immer Georgi dabei zuhören möchtet, wie er mit anderen inspirierenden Persönlichkeiten über das Thema Führung spricht, sondern auch mal hören wollt, was er selbst über das Thema Führung denkt und wie er seine Führungsprinzipien bei SMP anwendet, hört doch mal rein in die aktuelle Episode Nummer 67 vom Podcast Close the Deal.
Never change a winning team, sagt man ja auch. Und ich kann eigentlich das etwas relativieren aus meiner Sicht. Also wir wären niemals 8-mal hintereinander Meister geworden, wenn wir gesagt hätten, wir lassen alles so, wie es ist. Und wie du dir vorstellen kannst, so am Schluss einer Meisterschaft, an der Meisterfeier, kommt von außen her, halt es eigentlich in dem Sinne dir entgegen, lasst alles so, wie es ist, das war alles perfekt, ihr seid Meister geworden, bleibt wie ihr seid.
Lieber Bernhard, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in unserer aktuellen Folge von SMP Leader Talk.
Danke sehr, guten Tag dir auch. Ich habe mich sehr gefreut, bei dir zu sein heute. Ja.
Bernhard, es gibt unglaublich viele Managementbücher. Ich unterteile sie immer in drei Kategorien. Die Leute, die etwas forschen und dann spannende Erkenntnisse in die Managementansätze übersetzen. Es gibt Menschen, die sehr viele erfolgreiche Management-Erfahrung gesammelt haben und dann diese erfolgreiche Erfahrung in ein Buch gießen und es die sonstigen. Ja. So, und bei dir mit deinem Buch Ein Team gewinnt immer, was natürlich nah an deinem Erfolg der Vergangenheit liegt, weil du warst der Einzige, glaube ich, der es geschafft hat, mit FC Basel 8-mal in Folge Schweizer Meister zu werden. Entschuldigung. Und das ist eine außergewöhnliche Leistung, deswegen ist es sehr spannend gewesen, auch dein Buch zu lesen. Was mich sehr interessiert hat, alle haben in etwa gleiche Ziele. Sie wollen Schweizer Meister werden, Deutscher Meister werden, Champions League mitspielen und alle haben einen Teamansatz. Und jetzt ist es dir gelungen, etwas anderes vom Setup auf die Beine zu stellen. Wo würdest du jetzt reflektiert die Erfolgsfaktoren sehen?
Ja, das ist natürlich eine komplexe Frage tatsächlich. Und es wäre auch vermessen zu sagen, wir haben jetzt das Rezept erfunden. Aber tatsächlich haben wir natürlich auch, oder ich ganz ausgesprochen, von Anfang an diesen Teamansatz auch gewählt. Deshalb auch der Titel des Buches. Und wir versuchten das eigentlich dann durch das ganze Unternehmen. Heutzutage ist ein Fußballclub auf professionellem Niveau ein Unternehmen. Wir hatten über 200 Mitarbeitende, haben wir eigentlich so, als wir den Club dann in die eigene Verantwortung übernommen hatten, haben wir uns zum Ziel gesetzt, wir wollen eigentlich in diesem Unternehmen eine einheitliche Philosophie haben, wie wir Menschen führen und vor allem, fast wie bottom-up, wie Menschen Führung erleben. Also wir wollten eigentlich eine Philosophie, ein Konzept, eine Politik, eine Kultur pflegen, von dem Präsidium bis auf den Platz letztlich, in dem Menschen die Führung auf gleiche Art und Weise konsistent erleben. Das war so unser Ziel und aus diesem Ziel heraus haben sich gewisse Herausforderungen ergeben und wie du richtig sagst, diese Herausforderungen habe ich dann versucht zu teilen in meinem Buch. Dinge, die vor allem dann mir aufgefallen sind, die sind nicht ganz so einfach zu meistern, wie man meint. Es ist immer einfacher, ein Ziel vorzugeben, Dinge zu sagen, die gescheit klingen, aber es dann im Tagesgeschäft umzusetzen, kann sehr anspruchsvoll sein.
Und was sind die Grundpfeiler deiner Führungsphilosophie?
Die Grundpfeiler unserer Führungsphilosophie waren eigentlich gewisse Punkte, die wir nicht diskutieren wollten. Wir wollten zum Beispiel, wir wollten zum Beispiel einfach Menschlichkeit pflegen. Das klingt dann etwas gutmenschig fast schon in einem Hochleistungsbereich, aber wir waren überzeugt, wenn wir Menschen zu Höchstleistungen antreiben und motivieren wollen, braucht es eine Basis der Menschlichkeit. Auf der Gegenseite praktisch diese Balance galt Erfolgsorientierung. Für uns war ganz klar, dass wir letztendlich alle davon abhängig sind, wie erfolgreich das Team auf dem Platz spielen wird. Und all das und alle, jede und jeder im Unternehmen musste das auch verstehen, dass wir hier sind, um Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diese Menschen, diese Hochtalentierten auf dem Platz gut funktionieren. Denn das war auch nicht ganz einfach allen zu erklären, aber uns allen geht es gut, wenn das Team gewinnt, und es geht uns nicht gut, wenn es nicht gewinnt. Und das hat natürlich dann auch Folgekonsequenzen in Bezug auf die Investitionen und so weiter, dass wir sagen, wir investieren dort, wo letztlich die Mannschaft davon profitieren kann, noch bessere Leistungen zu erbringen. Und wir investieren nicht auf Nebenschauplätzen. Und das Dritte, das ich jetzt vielleicht herausgreifen möchte, was so wie ein Detail klingt, aber auch wichtig war, wir haben das Wort Ich im Club gestrichen. Wir haben gesagt, das Wort Ich existiert jetzt nicht mehr, wir sprechen nur noch von uns und von wir, weil wir in der Führungsverantwortung ja auch davon abhängig sind, dass das Team auf dem Platz funktioniert, konnten, oh, das war unsere Überzeugung, wollten wir uns nicht aufführen wie narzisstische Selbstunterhalter, egozentrisch, und gleichzeitig erwarten, dass unsere Mitarbeitenden auf dem Platz oder eben auch auf der Geschäftsstelle als Team funktionieren. Das geht nicht. Wir Menschen haben Spiegelneuronen, und diese Spiegelneuronen letztlich veranlassen uns zu kopieren, nachzuäffen in dem Sinne. Und wenn die Führung natürlich sich nicht als Team verhält, wird das Team auf dem Platz das Gleiche tun.
Wenn ich den letzten Punkt aufgreife, das Thema wir und ich, das kann man auch ein bisschen challengen aus der Perspektive des Erfolges, weil man weiß ja, dass Erfolg sehr, sehr viele Autoren kennt. Misserfolg kennt plötzlich keinen. Und man, die sagen, der Erfolg des Teams ist Erfolg des Teams. Der Misserfolg des Teams ist Misserfolg der Führung. Wo findet ihr dann diese Balance zwischen ich für den Misserfolg und wir für den Erfolg?
Ja, genau. Also man darf das, was ich gesagt habe, ja nicht missverstehen. Denn ich bin überzeugt, dass in der Führung das Ich ganz entscheidend ist, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Ich, also die Selbstreflexion, das Überlegen, wie verhalte ich, was kann ich bewirken. Das Wir, was wir unter dem Wir verstanden haben, ist das nach außen tragen, dass wir nicht Einzelunterhalter sind. Und wie du absolut richtig sagst, das war auch ein Lernprozess zu verstehen, dass wir letztlich vor allem dann gefragt waren, wenn das Team nicht gewonnen hat. Also das wird häufig natürlich auch falsch gemacht, gerade im hysterischen, öffentlichkeitswirksamen Fußballgeschäft, dass sich Führungspersonen in den Vordergrund drängen im Erfolgsfall des Teams. Und genau das ist nicht erwünscht. Weder von den Zuschauenden ist es erwünscht, noch im Interesse des Unternehmens. Die Spieler brauchen nicht mehr Liebe von den Führungsverantwortlichen, wenn sie gewinnen. Sie brauchen dann die Liebe und die Nähe der Führungsverantwortlichen, wenn sie verlieren. Aber das ist nicht immer ganz einfach, weil rein vom Instinkt her zieht es einem natürlich dorthin, wo das Licht brennt, dort, wo die Scheinwerfer leuchten, aber das ist nicht die Rolle der Führungsperson.
Ich fand bei dir in dem Buch auch das Thema Vertrauen. Sehr interessant beschrieben, und es gibt auch ein Ereignis mit Salah, was eigentlich deine oder eure Philosophie so ein bisschen auf den Punkt bringt.
Das stimmt, ja. Also mit sein. Das ist richtig. Mohamed Salah, ich weiß nicht, ob deine Zuschauerinnen und Zuschauer alle wissen, wer es ist. Es ist für uns heutzutage oder im Nachhinein fast verrückt zu wissen oder zu realisieren, dass er bei uns war. Aber das war Tatsache. Wir hatten das große Glück, dass er seinen ersten Schritt in Europa bei unserem Club vollzogen hat. Und interessanterweise war er zu Beginn hier in der Stadt, in diesem kleinen Club FC Basel und in der Stadt, eher in Frage gestellt von den Medien auch, weil er sehr viele Torchancen brauchte, um ein Tor zu schießen. Und es wurde nicht gesehen, dass er nur so viele Torchancen hatte, weil er einfach so unglaublich schnell und gut war. Man hat eher zur Kenntnis genommen, dass er viele Versuche braucht. Er galt deshalb als chancentot. Und so kam irgendwann mal das ganz entscheidende Spiel gegen Chelsea in der Champions League. Und kurz vor Schluss, nachdem er schon 6 Chancen tatsächlich wieder vergeben hatte, lief er alleine aufs Tor, unglaublich, mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auf der Gegenseite De Bruyne und auf der Gegenseite Mr. Mourinho. Und er schießt dann dieses entscheidende Tor Und nach dem Spiel sagte er mir, ich habe mir lange überlegt, ob ich noch einmal aufs Tor schießen soll. Ich habe, wie gesagt, schon einige Fehlversuche hinter mir gehabt. Aber das Vertrauen, um diese Frage eben jetzt zu beantworten, das Vertrauen meiner Mitspieler, das Vertrauen des Trainers, des ganzen Umfelds hat mich so stark gemacht. Er sagte das wörtlich, I felt safe and strong. Und so habe ich mich entschieden, komm, versuch's nochmal. Und wir alle wissen, diese kleine Metapher aus dem Fußball sehen wir täglich in den Büros. Menschen, die Vertrauen spüren, gehen ins Risiko, exponieren sich und am Schluss, wie Mohamed Salah bei uns in diesem einen Spiel, bewegen sie Entscheidendes für das Ganze. Und das Gegenteil gilt eben auch. Menschen ohne Vertrauen verstecken sich, riskieren nichts, schieben den Ball in die Mitte und sagen sich, dann bleibt es halt 0-0 und niemand macht mir Vorwürfe danach. Also das war so für mich natürlich auch als Präsident aus der Sicht einer Person, die nicht auf dem Platz stand, ein unglaublich tiefgehendes Ereignis, Erlebnis mit diesem jungen Mann, wie er mir das erklärt hatte nach dem Spiel.
Das klingt sehr, sehr bewegend, das kann ich mir gut vorstellen, vor allem vor dem Hintergrund dieser Emotionen, die bei so einem Spiel entstehen, in Champions League. Wenn ich jetzt deinen Start aufgreife und du sagtest ja, dass ihr die Philosophie verändern wolltet, das wollen ja sehr viele Unternehmen. Und dann schreiben sie sogar die Philosophie an eine Wand und sagen, okay, das ist unsere Philosophie. Und stellen plötzlich fest, passiert nichts. Ja, es bleibt so, wie es ist. Was sind aus deiner Perspektive diese Umsetzungsfaktoren? Wie schafft man das tatsächlich, etwas zu verändern und zu bewegen? Vor allem, wenn die Menschen sehr, sehr eingefahren sind in deren Ansichten und Mustern.
Ja, ich glaube, und ich habe das vorher schon leicht angesprochen oder erwähnt, das ganz entscheidende Element, wenn wir über Philosophie und Umsetzung sprechen, ist das Vorleben, ist das Leben, was wir predigen. Und dort hapert es schon relativ häufig. Also es ist nicht wirklich anspruchsvoll für mich als Mensch, eine Unternehmensberatung zu mandatieren, vielleicht auch gut zu bezahlen, damit sie mir einen wunderbaren Prospekt erstellt oder auch eben unsere Philosophiegrundsätze zu Papier bringt und wir dann diese auch wiederum in einer perfekten Inszenierung präsentieren. Das ist das eine. Und ich behaupte, das bewirkt etwa 3-4% an Änderungen. Aber der große Effekt haben wir. Der große Effekt können wir letztlich auch auslösen, indem wir uns so verhalten, wie das, was wir einfordern im Unternehmen. Und vielleicht unterschätzen wir diesen Faktor in der Realität häufig. Gehen wir eben den etwas leichteren Weg und glauben, das andere ergibt sich dann von alleine und das ist eben nicht so. Also wir müssen natürlich authentisch auch verinnerlichen, was wir einfordern. Und ich bin überzeugt, dann erst können wir Schritt für Schritt Change oder Änderungen durchsetzen, weil wir ihnen vorausgehen und weil man es uns auch glaubwürdig abnimmt. Das habe ich auch oft mit den Trainern erlebt. Trainer, die authentisch sind, glaubwürdig, ehrlich, transparent, können die Spieler mitnehmen, auch in schwierigen Phasen, und die anderen nicht.
Du hast jetzt ein paar Mal das Wort authentisch betont. Ja, ich kann mich noch sehr, sehr gut an die Worte von Dr. Sprenger erinnern, der sagte, sie wollen mich authentisch gar nicht erleben. Ja, weil er sagt, authentisch sein ist brandgefährlich. Es geht nur darum, dass man eine Rolle authentisch spielt. Das heißt, man sollte authentisch wirken. Wie würdest du das einschätzen?
Super spannende Bemerkung von Herrn Sprenger. Und ich bin ein großer Bewunderer von ihm in vielerlei Hinsicht. Ich durfte mich auch mal mit ihm unterhalten. In einer Phase, in der ich Führungsthemen hatte, habe ich ihn getroffen. Es war super spannend. Ich sehe das vielleicht akzentuiert etwas anders, aber er hat natürlich einen ganz wichtigen Punkt. Authentisch zu sein und zu sagen, ich bin nun mal ein Choleriker, und jetzt nehmt mich so, wie ich bin, ist natürlich nicht wirklich die Lösung. Aber wenn ich natürlich authentisch etwas tue, aus innerer Überzeugung, wie zum Beispiel in meinem Fall hatte ich das große Glück, dass ich halt zum Präsidenten eines Fußballclubs irgendwann berufen worden bin, den ich seit ich 5 Jahre alt bin verfolgt habe, den ich fast schon übertrieben gesagt, mit der Muttermilch aufgenommen habe. Und so viele Dinge, ohne dass ich es wusste, waren bei mir einfach natürlich drin. Auch wie das wirkt, wenn man nach außen das tut oder jenes. Man könnte sich vorstellen, ich wäre aus irgendeinem Grund zum Direktor des Zürcher Opernhauses berufen worden. Es wäre wohl deutlich schwierig gewesen, authentisch zu sein tagtäglich. Aber er sagt natürlich etwas ganz Richtiges, was ich früher authentisch sein durfte, nämlich Fan, in den Emotionen die Spiele zu verfolgen, himmelhoch jauchzend zu sein und zu Tode betrübt, das durfte ich nicht mehr. Also in dem Sinne, dieses Authentischsein musste ich weglegen und musste meine Authentizität nutzen, um die Rolle eines Präsidenten zu spielen, wie er das genau sagt. Aber das Fundament der Authentizität hat mir extrem geholfen, diese Rolle spielen zu können. Aber es war tatsächlich eine Rolle einer Person, die nach Niederlagen rational bleiben musste, nach Siegen nicht in Euphorie ausbrechen durfte. Und das war nicht ich. Das war tatsächlich dann die Rolle des Präsidenten. Deshalb sage ich auch immer, so, ich sage jetzt mal so marketingmäßig positiv, das klingt, ein Präsident darf kein Fan sein.
Ich finde, Herrn Streich in Freiburg, der bleibt leider uns nicht lange erhalten, aber der ist wirklich, was die Balance anbetrifft, zwischen authentisch sein und seine Rolle extrem gut zu verkörpern, findet er, ich glaube, eine der besten Trainer alleine aus der Perspektive, wie er das handhaben kann.
Und sehe ich auch so. Ich verwende ihn auch in meinen Speeches als Exempel, weil er ja wie ich ein Babyboomer ist und in der heutigen Zeit ja eines der großen Themen in den Unternehmen auch die intergenerationelle Zusammenarbeit ist. Also wie können Babyboomer oder sonst Menschen mit anderer Prägung mit der heute auf den Arbeitsmarkt strömenden Generation, der Generation Z oder vielleicht bald schon Alpha umgehen? Oder geht das gar nicht mehr? Ist man zu weit weg voneinander? Und er war für mich immer das Beispiel oder ist für mich das Beispiel eines Menschen, der ja so ist, wie er ist, geprägt durch seine Zeit, aber so eine gewisse Gelassenheit hat, einen Humor behalten hat, eine Heiterkeit bei aller Erfolgsorientierung, Werte lebt und sich auch vorlebt, die es ihm offenbar erlaubt haben, immer wieder das Beste aus den Menschen herauszuholen, völlig egal, ob sie 30 oder sogar bald 40 Jahre jünger sind als er.
Wobei das ist intergenerationelle Aufstellung ist für Fußball besonders bemerkenswert, weil man schon immer mit jungen Menschen auf dem Spielfeld und die haben ja als Assets eine besondere Rolle in so einem Club. Und dann Führungsspitze und auch Trainer, die deutlich älter waren. Und das ist an sich eine interessante Mischung, die eigentlich aus der Forschung heraus diese Diversity im wahrsten Sinn des Wortes, die Erfahrung der Älteren und Leichtsinn und Mut der Jüngeren zu mehr Risiko eigentlich exzellent verbinden lässt.
Das stimmt, das stimmt. Das ist natürlich auch, wie du sagst, aus dem Hochleistungssport schon gegeben, dass in den Teams, die an der Front sind, also an den die entscheidenden Teams, können keine 50- und 60-Jährige dabei sein. Spannend ist natürlich die Entwicklung im Alter der Trainer, das habt ihr jetzt auch in Deutschland erlebt. Wie auch, da gibt es ja immer so Wellenbewegungen. Da gibt es die Welle, es dürfen nur noch Junge sein. Oft im Club übrigens, das ist auch spannend zu beobachten, macht man meistens das Flip-Flop. Also man hat einen jungen Trainer und setzt voll auf diese Karte. Irgendwann bleibt der Erfolg aus. Meistens wählen dann die Trainer, die Clubs das Gegenteil, dass man dann sagt, auch wenn man keinen Erfolg hat, dass man sagt, jetzt brauchen wir wieder neue Reize, wir brauchen endlich wieder mal einen Erfahrenen, einen Rehhagel oder so, der die alten Werte wieder und der Disziplin wieder in die Garderobe reinbringt. Und dann bei der nächsten Phase sagt man wieder, nein, wieder eher Typ Nagelsmann. Also von dem her hochspannend. Und ich glaube, das ist vielleicht auch in den Unternehmen etwas so, dass wir halt immer wieder nach neuen Reizen suchen. Und wenn sich etwas so ein bisschen zu sehr abgeschliffen hat, die Spannung weg ist, dass man sagt, okay, jetzt gehen wir wieder den gegenteiligen Weg. Change.
Bernhard, zwischen einem Team und High-Performance-Team bestehen in gewisser Art und Weise deutliche Unterschiede. Gibt es auch Unterschiede bei der Führung von solchen Teams?
Ja, ich glaube, viele Dinge, die wir so selbstverständlich zusammen diskutieren, wie man ein High-Performance-Team zu noch höheren Leistungen antreiben und motivieren kann, inspirieren kann, sprechen wir natürlich oft letztlich von Menschen, die ihre Leidenschaft zum Beruf machen durften. Also mit einer eigentlich relativ privilegierten Gruppe von Menschen, eben Fußballspieler, die das Glück hatten, aber vermutlich eben auch vor allem den Fleiß, das Talent, die Begabung, am Schluss ihrer Ausbildung das zu tun, was sie wirklich von Herzen immer tun wollten, Fußball spielen. Und deshalb muss man, finde ich, in den Diskussionen über wie motivieren wir Teams, wie inspirieren wir Teams, schon auch ehrlich genug sein, dass das nicht jedem Menschen und jedem Team vergönnt ist. Dass es auch Menschen gibt, die Berufe ausüben, die sie nicht einfach aus Leidenschaft tun, zum Teil auch letztlich aus Gründen der Existenzsicherung, der Sicherung eines Lebensunterhalts. Und ich meine auch, dass man dann nicht einfach eins zu eins, und ich bin halt generell der Meinung, dass Führung sehr situativ ist, immer situationsabhängig, nicht einfach eins zu eins sagen kann, ja, wir müssen halt die Freude bei ihnen herauskitzeln und mit der Freude gehen sie auf die Extrameile. Das stimmt schon in einem Fußballclub. Aber da muss man schon sehr vorsichtig sein, wenn man das dann einfach so zu übertragen will und sagen, du musst halt Freude haben, diesen Job zu tun. Ich glaube, dort verlangt es halt dann auch sehr viel Verständnis von einer Führungskraft auf die Fähigkeit, Perspektive zu wechseln, zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die aus ganz anderer Motivation jetzt halt hier die Arbeit leisten. Und das erfordert von mir aus, von einer Führungskraft, dann eben auch empathisch genug zu sein, die emotionale Intelligenz zu haben und dort die Schraube anzusetzen, wo man diese Menschen letztlich motivieren kann.
Ich fand auch den Aspekt der Motivation mit Prämien sehr interessant, weil ihr auch den Abstand davon genommen habt, mit Prämien zur Extrameile zu motivieren, sondern dass ihr als Instrument der Wertschätzung benutzt habt.
Das war tatsächlich eine für mich auch als Mensch sehr spannende Erfahrung, die über die Jahre gekommen ist, die letztlich entstanden ist aus dem Dialog mit Führungspersonen, Führungspersönlichkeiten aus dem Team. Also nicht irgendwie auf der Führungsetage des Clubs, sondern in Gesprächen mit Spielern, mit Vertretern des Spielerausschusses. Und da gab es dann eine Generation an Spielern, die mich damit konfrontiert hatten, dass eigentlich dieses spezielle Prämienaussetzen vor wichtigen Spielen vielleicht sogar kontraproduktiv sein könnte, weil es den Spielern nicht wirklich den Eindruck gab, dass wir an ihre Selbstmotivation glaubten, sondern das Gefühl ihnen vermittelten, ihr kriegt jetzt etwas mehr Geld und dafür rennt ihr etwas schneller. Und diesen Eindruck mag man vielleicht ganz oberflächlich von außen haben, wenn man den Fußball von außen verfolgt, wenn man mit diesen Menschen sich tiefer auseinandersetzt, lernt man natürlich, dass das alles nichts mit Geld zu tun hat. Sondern mit intrinsischer Motivation, mit einem Antrieb, mit Freude auch dort wiederum. Und so sind wir dann zum Schluss gekommen, dass wir davon Abstand nehmen, aber den Spielern spontan nach guten Leistungen, nach herausragenden Ergebnissen, nach dem Spiel, in dem Sinne ohne Verpflichtung, eine Sonderprämie sprachen. Und das hat viel mehr ausgelöst. Das hat manchmal zu herrlichen Szenen geführt. Ich spreche da, um das nur als Beispiel zu erwähnen, von einem Einkommensmillionär, der bei einem Spiel statt 1.500 3.000 Franken erhalten hat und dann zu einem Glückstanz sich hinreißen ließ in der Garderobe, wo wir uns fragten, das kann ja nicht sein Ernst sein, aber es war eben fast wie ein Spiel für ihn. Für ihn war das dann ein Zeichen, dass die Clubleitung in dem Moment das wertgeschätzt hat, was er geleistet hat und nicht eine Pflicht erfüllt hat, die man irgendwann mal vereinbart hat.
Faszinierend und entspricht auch unserer Vorstellung von der Motivation und Demotivation, weil ich bin da auch bei Dr. Sprenger, wenn wir ihn schon zitieren, dass die Hauptaufgabe der Führung ist, die Leute nicht zu motivieren, sondern nicht zu demotivieren. Und dafür muss man einfach sorgen. Aber Bernhard, wie geht man damit um, wenn man erfolgreich ist? Ich meine, von einer Saison zu der nächsten, von einer Saison zu der nächsten, und man bleibt erfolgreich. Wann stellt man sich selbst in Frage, ob das ausreicht, um auch in der nächsten Saison erfolgreich zu bleiben? So ein Never Change the Running System oder Always Run the Changing System. Ja, das ist die Frage, wie geht man damit um, sich selbst zu reflektieren und in Frage zu stellen, wenn man erfolgreich ist? Das ist ja besonders schwierig.
Ja, also das ist tatsächlich die ganz große Krux oder ich sage auch vielleicht die Frage, die man für sich beantworten muss und die letztlich darüber entscheidet, bist du einmal erfolgreich oder nachhaltig erfolgreich. Und ich habe in meinem Buch das auch versucht zu differenzieren. Never change a winning team, sagt man ja auch. Und ich kann eigentlich das etwas relativieren aus meiner Sicht. Also wir wären niemals 8-mal hintereinander Meister geworden, wenn wir gesagt hätten, wir lassen alles so, wie es ist. Und wie du dir vorstellen kannst, so am Schluss einer Meisterschaft, an der Meisterfeier, kommt von außen her, halt es eigentlich in dem Sinne dir entgegen, lasst alles so, wie es ist, das war alles perfekt, ihr seid Meister geworden, bleibt, wie ihr seid. Und ich versuche das etwas übertrieben zu schildern, das ist eigentlich das Signal, das du so aufnehmen musst, ich gehe nach Hause und ich muss dringend Änderungen veranlassen. Wenn wir tatsächlich den Menschen geglaubt hätten, nach den Meisterfeiern oder an den Meisterfeiern, dass wir nichts ändern dürften, dann wäre es nicht lange gegangen und wir wären im Herbst dann nicht mehr an erster Stelle, sondern an dritter oder vierter Stelle gewesen. Interessanterweise wären wohl die gleichen dann gekommen und hätten gesagt, ja, aber habt ihr geschlafen im Sommer? Also der Fußball, der Spitzensport lehrt uns, dass wir gerade im Erfolg Change in good times durchsetzen müssen, aber du dann dir keine Freundinnen und Freunde schaffst. Der Mensch hat zwar die Augen vorne, aber wir blicken immer rückwärts. Und vor allem, wenn es uns gut geht, blicken wir rückwärts und sagen, es war doch alles so schön. Und als unternehmensverantwortliche Person in diesen Phasen dann Änderungen durchzusetzen, ist nichts Angenehmes, aber ist unglaublich wichtig. Und retrospektiv, um das auch noch abschließend zu sagen, hätte ich wohl, wenn ich ein einsamer Leader gewesen wäre, also eine einsame Führungsperson, wenn ich niemanden mehr um mich herum gehabt hätte, der mir auf Augenhöhe auch letztlich begegnet ist, hätte ich irgendwann nicht mehr die Kraft gehabt, diese Änderungsprozesse durchzusetzen. Ich hätte vielleicht irgendwann mal ins Stadion gelauscht und gesagt, die Mehrheit möchte es gerne so und hätte dann das so laufen lassen. Die große Gefahr wäre dann gewesen, dass wir uns nicht mehr weiter, oder nicht wäre gewesen, es wäre auf jeden Fall so gekommen, wir hätten uns nicht mehr weiterentwickelt und wären stehen geblieben. Und wenn du im Spitzensport stehen bleibst, bleibst du nicht auf der ersten Position stehen, sondern wirst du nach hinten gereicht. Ja?
Wir kommen vielleicht zur heutigen Situation in den Tabellen, ja. Aber das wollen wir gar nicht eingehen. Im ersten Schritt vielleicht nur die Frage aus der Perspektive des richtigen Erkennens. Oder wenn du erfolgreich bist, wie erkennst du, dass du an eine Position, die jetzt den Erfolg verspricht, eine Änderung benötigst? Weil das ist, glaube ich, die Kunst. Es geht gar nicht aus dem Harmoniebedürfnis heraus, das Erfolgreiche zu ändern, sondern für mich ist im ersten Schritt zu erkennen, dass es vielleicht übermorgen nicht so erfolgreich sein wird.
Das ist tatsächlich wie der zweite Aspekt in diesem Themenbereich, den ich in Bezug auf Änderung und Erfolg erlebt habe, war dann mehr die Selbstreflexion. Und zwar hat das damals eine ganz entscheidende Rolle gespielt, als wir festgestellt haben, wir sind zwar erfolgreich, nachhaltig erfolgreich, Jahr für Jahr haben wir unsere Ziele erreicht, national und international. Aber, und das war eine sehr spannende, aber auch etwas schmerzhafte Erkenntnis, die Vision unseres Clubs, nämlich ein Fußballclub, lebt nicht nach der Vision, den Profit zu maximieren oder die Titelanzahl zu maximieren, sondern die Vision, nicht das Ziel, die Vision ist, den Menschen Freude zu bereiten. Und es gab tatsächlich dann mit der Zeit für uns die Einsicht, mit jedem Titelgewinn wird die Freude etwas kleiner. Und wir waren natürlich in der Schweiz in einer ganz schwierigen Position, verglichen jetzt mit dem deutschen Meister, der ja immer auch noch die Vision des Sieges in einem internationalen Wettbewerb hat, Bayern München zum Beispiel, konnten wir ja nicht ernsthaft den Leuten verkünden, wir haben jetzt die nationalen Ziele erreicht, aber die Vision muss sein, unter die ersten vier in Europa zu kommen. Das wäre nicht eine Vision gewesen, sondern eine Halluzination, die letztendlich früher oder später zu Frustration geführt hätte. Sowohl bei uns.
Aufgrund der finanziellen Mittel?
Aufgrund der Möglichkeit,
ja. Weil es zu klein ist.
Aufgrund des Marktes, der Liga, der Realitäten, die einfach niemals dazu ausgereicht hätten, ein Team zu finanzieren, das ernsthaft auf oberstem Niveau international im Wettbewerb sein. Natürlich konnten wir Nadelstiche versetzen, wir konnten Manchester schlagen, Bayern sogar, wir konnten die ganz großen englischen Clubs eigentlich ärgern, aber das sind Einzelereignisse und die sind niemals, die darf man niemals missverstehen und sagen, na, dort, wenn wir Manchester United an einem Abend in Basel schlagen, heißt das, dass wir in England in der Spitzengruppe mitspielen könnten? Nein, falsch. Aber dieses Nein, falsch ist nicht eine Aussage, die die Leute wirklich erfreut. Aber es ist für mich die Aussage eines Unternehmensverantwortlichen, der eben nicht wie ein Fan in Euphorie verfallen darf nach einem solchen Spiel, sondern im Gegenteil die Realität nicht aus den Augen verlieren darf. Und wenn wir darüber schon sprechen, ist das vermutlich diese Fehlbeurteilung, die häufig dazu führt, dass Clubs eigentlich wunderbare Erfolge feiern und dann eigentlich die Realitäten verlieren, und zwar auf allen Stufen der Ligen. Das kann auch in einem vierten, Fünftliga-Club passieren und dann seine Seele verliert. Und wenn er die Seele verliert, geht es dann nachher im Lift ohne Halt abwärts.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Wie steht es zum Thema Hierarchie, Autorität? Ich habe bei dir ein Akronym mit aufgegriffen, YEKAMI.
Ja, ja,
das fand ich auch cool, habe ich auch noch nicht gehört. Ja. Wie ordnest du diese Themen ein?
Also das YEKAMI, es kann gut sein, dass das so ein bisschen ein schweizerdeutsches Akronym ist. Jeder kann mitmachen. Und YEKAMI, interessanterweise, war so ein Spruch, den ich immer wieder so als kleiner Bub gehört habe. Das ist kein YEKAMI, so als Befehl unseres Nachwuchsfußballtrainers. Also da kann nicht jeder sagen, was er will. Ich bestimme, wer Torwart ist und wer Stürmer ist. Und interessanterweise wird dieses YEKAMI heute ja in agilen Führungsstrukturen ja irgendwie wieder gelebt, natürlich in einer anderen Art und Weise, in einem Umfeld, das dies auch zulässt, das sogar dass man da sogar davon überzeugt sein darf, dass dieses Team, wenn es eben mehr oder weniger aus sich selbst sich führt, fast kreativer und erfolgreicher zusammenarbeiten kann, als wenn es autoritativ geführt wird. Ich habe gerade kürzlich einen Streit praktisch in LinkedIn miterlebt zwischen einer Bergführerin, die beschrieben hat, eine Bergtour an der Nordwand, und sich dann darüber letztlich geäußert hat, dass sie deswegen eigentlich mit diesen agilen Führungsstrukturen, Theorien nicht viel anfangen kann. Sie stelle sich vor, sie hätte dort in dieser Nordwand mehr oder weniger jeder und jedem in der Seilschaft gesagt, du darfst jetzt bestimmen, wie wir jetzt weiterlaufen. Und da hat sie natürlich in dieser Situation recht. Hat aber die eine oder andere Person provoziert, die sagte, ja, das ist natürlich, deshalb sind wir froh, dass Bergführer keine Manager sind. Aber ich finde, beide haben recht. Und am Schluss geben sie mir auch recht, was ein gutes Gefühl ist, dass eben Führung nicht etwas ist, was wir einfach generell festlegen können. Richtig führen ist. So wie man eine mathematische Formel irgendwann mal auswendig lernen kann und weiß, zumindest nach unserem Verständnis der Technik, das stimmt. Beim Führen ist es was anderes. Ob du jetzt führst in einem Kindertagesheim oder an einer Nordwand oder eben eine IT-Gruppe, ist mal einfach was ganz anderes. Und ich denke, eine gute Führungskraft, ob sie jetzt Bergführerin ist oder IT-Verantwortlicher irgendwo, ist fähig, diese besondere Situation richtig einzuschätzen, zu beurteilen, wie muss ich die Menschen in diesem Moment zum Erfolg führen oder eben sicher wieder nach Hause und sich dann in ihrer Art zu führen auch an diese Situation anpasst.
Was ist Jellyfish Management, was du auch ein bisschen anprangst? Hatte ich auch den Begriff neu auffassen müssen. So viele neue Begriffe, das muss ich ja, es muss sich lohnen, ja, das Buch zu lesen.
Gut, also ich bin ja wirklich kein Führungsexperte, aber ich habe natürlich von diesen Begriffen zum Teil Kenntnis genommen und habe sie versucht, in diesem einen Absatz, den Yekami-Absatz, ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Und es sind natürlich tatsächlich Begriffe oder auch Führungstheorien, die heutzutage immer wieder entwickelt werden, natürlich auch in der Einsicht, dass vielleicht die Zeit der fixen Hierarchien vorbei ist, der Autorität, indem man sich mehr oder weniger Autorität verschafft, wie im Militär, und sagt, ich habe hier zwei Streifen, also bestimme ich, und du sagst einfach hier verstanden, so wie ich das noch gelernt habe im Militär. Die Zeiten sind vorbei, also entwickeln sich neue, agilere Führungsstrukturen. Und ich habe einfach versucht zu erklären, dass es eben Bereiche gibt, wo diese neuen Strukturen vielleicht so, ich sage jetzt mal, so berechtigt sie sind in gewissen Konstellationen, nicht einfach übertragen werden können. Also ich denke auch in der Schule, vielleicht bin ich da etwas konservativ, aber man hätte mich als Schüler nicht fragen dürfen, möchtest du heute zeichnen, Mathematik schreiben oder Sport? Ich wäre am Schluss immer in der Turnhalle gewesen und vielleicht Analphabet geblieben. Also irgendwie gibt es halt Strukturen, wo ich denke, wo es Führung braucht, wo es Menschen braucht, die entscheiden, die vorangehen, die auch die unangenehme Verantwortung übernehmen für den Entscheid. Und da gibt es Strukturen wie Jellyfish Management, wo man vielleicht sagen kann, es ist alles sehr agil, eben wie ein Jellyfish, oder? Und letztendlich führt dieses Jellyfish Management zum Erfolg. Mag sein, je nach Situation.
Okay, spannend. In deinem Buch betonst du Kollegialität aus einer anderen Perspektive und greifst das anders auf, wie ich das bis jetzt wahrgenommen hatte. Das war auch ein spannender Ansatz. Kannst du das aufgreifen?
Gerne, ja. Vielleicht ist das typisch schweizerisch. Also wir sind uns natürlich im Gegensatz zu Deutschland beispielsweise seit praktisch der Gründung unserer Demokratie weitestgehend gewohnt, und über die letzten Jahrzehnte ist das auch so gewachsen, dass unsere Regierung ja aus einer Vielzahl Parteien besteht, eigentlich mehr oder weniger das Parteiverhältnis in der Schweiz abbilden sollte, und dass diese Regierung strikt nach dem Kollegialprinzip funktioniert. Was wir darunter verstehen, ist eigentlich klar, und so sollte es ja auch jetzt in der deutschen Regierung funktionieren mit drei verschiedenen Parteien, und wir sehen jetzt, wie schwierig das ist, dass dieses Team in sich selbst so funktioniert, dass sie sich zusammenraufen, wie man das so sagt, sich auf einen Entscheid einigen und diesen dann nach außen als Teamentscheid präsentieren. Spannend ist natürlich jetzt für mich als Schweizer von außen zu verfolgen, wie schwierig das ist natürlich, wenn sich drei Parteien wie jetzt die Ampelregierung zusammenfinden, die zum Teil mit ganz verschiedenen Werten antreten, andere Ziele haben und letztlich nach außen dieses Team bilden müssen. Und in Deutschland ist dieser Prozess im Gange, wie wir sehen. Und genau das wird ja diesem Team zum Teil auch vorgeworfen, dass es zu oft die Streitigkeiten, die es nach innen austragen muss, auch nach außen präsentiert. Und das Kollegialprinzip, wenn es funktionieren soll, und so haben wir ganz strikt den Club geführt und sind dann zum Teil auch auf Opposition gestoßen, zum Beispiel bei einem Trainer, der sich das gar nicht gewohnt war, der eher aus dem lateinischen Raum kam, der wollte das nicht. Der hat gesagt, ich will nicht mit euch zusammensitzen und mich auf einen Spieler einigen. Und am Schluss sagt mir nach außen, jawohl, der Club hat sich geeinigt, wir holen diese Spieler. Ich möchte es gerne so, dass ich in die Zeitung gehe und sage, wir brauchen die Spieler, fünf neue. Und du, Präsident, gehst dann und sagst, das Geld haben wir nicht. Wir können höchstens drei einkaufen. Und dann gehe ich wieder und sage, ja, dann sind die Ziele aber zu hoch gesteckt, dann kannst du wieder gehen und so weiter. Also dieses Tischtennis, Ping-Pong, war für ihn üblich. Und für uns eben schweizerisch sagen wir, nein, nach außen wollen wir gar nicht erst den Journalistinnen und Journalisten die Chance geben, einen Keil zwischen uns zu schlagen. Wir sagen, wir haben gemeinsam das so entschieden, obwohl wir gestritten haben im Sitzungszimmer. Aber wenn die am Schluss 4-3 abstimmen, dann müssen halt die drei in den sauren Apfel beißen und nach außen sagen, das ist der Entscheid des Clubs. Und das haben wir so sehr strikt durchgezogen und hat uns sehr viel Energieverlust gespart, weil wir sehr oft den Journalistinnen und Journalisten eigentlich sagen konnten, nein, ihr werdet nicht erfahren, ob jetzt der Trainer diesen Spieler wollte, der Präsident oder der Sportchef. Aber das funktioniert nur, sehen wir jetzt auch in Deutschland, wenn sich alle daran halten. Und das ist natürlich in einem Fußballclub, wo wir trotz allem nicht mit existenziellen Themen beschäftigt sind, deutlich einfacher natürlich als jetzt in Deutschland, wo sich Fragen stellen, die von einer viel größeren Wichtigkeit und komplexeren Dimension sind als in einem Fußballclub. Das muss ich jetzt also schon so eingestehen. Ich darf ja nicht jetzt so missverstanden werden, dass ich aus der Perspektive, der Froschperspektive eines Fußballclubs erklären will, wie man in Deutschland regieren sollte. Aber das verstehe ich unter Kollegialprinzip.
Was für Fußball so charakteristisch ist, dass man den echten High-Performance-Ansatz fährt, weil man jede Woche liefern muss. Und das, wenn ich das von der Seite beobachte, ich glaube, das erzeugt so einen enormen Druck auf alle Akteure, auch am Spielfeld und im Feld selbst. Und ich habe das auch für mich so erklärt, dass die Leute, die da irgendwann übrig bleiben aus diesen, ich meine, in Deutschland sind, glaube ich, ein paar Millionen Amateure, die dann auf 300, 400 Leute kondensiert werden, dass sie einfach in der Lage sind, mit diesem Druck umzugehen. Und bin fasziniert, wie so 22-jährige junge Menschen da Tore schießen, wohl wissen, dass das brandgefährlich ist. Du hast ja ein paar Geschichten erzählt. Oder Gretchen im Elfmeterraum mit vollem Risiko und stehen diesem Druck stand, dass sie so resilient sind. Wie viel davon ist antrainiert? Wie viel davon ist vielleicht genetisch prädisponiert? Ja.
Also ich finde jetzt deine Frage ganz bemerkenswert, weil sie entspricht so gar nicht dem Mainstream. Der Mainstream, den ich zumindest in der Schweiz erlebe, klingt häufig so. Das sind verwöhnte Kerle, die haben ein unglaubliches Glück, dass sie Fußballprofis sein dürfen. Und das ist doch nur Spaß dort unten, mehr oder weniger. Und das ist eine absolute Fehleinschätzung dessen, was wirklich dort unten abgeht. Und du sagst zwei, drei Dinge, die absolut zutreffend sind. Es sind junge Menschen, zum Teil im Lehrlingsalter, die bereits in einem Alter, in dem ich persönlich noch fast keine Verantwortung hatte, außer gerade für mich selbst und einmal im Monat mein Sackgeld, wie man das in der Schweiz sagt, von meinem Vater erhalten habe und dann an die Uni bin und für mich studiert habe, aber sonst eigentlich ein sehr zufriedenes und einfaches Leben hatte, sind die bereits für den Lebensunterhalt ihrer ganzen Familie zuständig. Wie du sagst, und dann auch noch Wochenende vor 30.000 oder noch mehr Augenpaaren unter größtem Druck stehen. Für uns in der Führungsverantwortung war das ganz wichtig zu verstehen, also uns zu lösen von dieser Sicht von außen, indem man sagt, ach Gott, das sind ja verwöhnte Millionäre, ist so ein typischer Ausdruck, der immer kursiert, oder eben kickende Millionäre, zu verstehen, das sind junge Menschen, die zwar das Glück haben, ihre Leidenschaft zum Beruf machen, aber heute unter extremen Druck stehen. Und wer das versteht, versteht dann auch, dass er vielleicht diese Menschen anders abholen muss als Fan. Also ich habe den Blick auf diese Menschen natürlich völlig verändert. Sie waren für mich nicht mehr Helden und Versager, sondern es waren unsere Mitarbeitenden. Hochtalentierte Mitarbeitende, aber auch Mitarbeiter mit einem ganz komplizierten, schwierigen Leben, das bereits mit 16, 17 damit anfängt, dass das Umfeld nicht mehr objektiv ist, seines Eltern, seines Agenten, dass das Umfeld versucht, sie praktisch unmündig zu machen und sie gleichzeitig sich selbst in dieser Phase finden müssen, realisieren müssen, dass sie eben auch nur ganz normale Menschen sind, weder eine Milchkuh in finanzieller Hinsicht noch irgendwelche Übermenschen. Und deshalb ist meine Bewunderung riesengroß für diese Fußballer und auch Fußballerinnen, die es schaffen, trotz diesen äußeren Einflüssen sich selbst zu bleiben. Also auch demütig zu bleiben, bescheiden zu bleiben. Und letztlich sind es vermutlich die, um deine Frage auch zu beantworten, auch in der Hinsicht, die es eben dann auch schaffen. Es sind oft die, die es wirklich ganz nach oben schaffen, die eben auch sich selbst nicht überschätzen als Mensch, sondern demütig bleiben, fleißig bleiben, mit Leidenschaft, mit Team Spirit diesen Sport betreiben. Und ich glaube, das ist vermutlich der Key, der Schlüssel, der am Schluss den Unterschied ausmacht unter diesen vielen tausend Talentierten, die es eben zum Teil schaffen und die anderen eben leider nicht.
Eine häufige Maßnahme, wenn ein Team nicht performt, ist Trainerwechsel. Und es gibt, glaube ich, Statistiken, die gar nicht so eindeutig sind, dass Trainerwechsel etwas bringt, aber das befriedigt auf jeden Fall Aktionismus an der obersten Führung, weil man ja was gemacht hat. Wo zieht man die Grenzen? Und manchmal funktioniert das ja, dass die gleiche Truppe plötzlich einen ganz anderen Fußball spielt. Hast du dich damit ein bisschen auseinandergesetzt, auch statistisch, wie sinnvoll das ist?
Statistisch habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Ich habe so mein Gefühl. Ich glaube, wir müssen auch dort zuerst mal die ganze Sache ehrlich anschauen, oder? Wir haben Fußballclubs, Fußballunternehmen, die werden letztlich immer beurteilt anhand der Leistung des Teams auf dem Platz. Ich habe noch nie gehört, dass man sagt, ja, das ist ein super geführter Club, die machen tolle Verträge, aber die Spieler verlieren. Also letztlich gibt es nichts Wichtigeres im Fußballclub als das Team auf dem Platz, was ja auch schön ist. Was ich denke, wäre ja manchmal in der Unternehmenswelt auch gut, es würde Ihnen so richtig vor Augen geführt, ihr alle im Management, ihr werdet eigentlich nur hier geduldet oder ihr seid hier nur geduldet, weil das Team erfolgreich ist. Im Fußball wird dir das schön zu verstehen gegeben, ne? Also, das gesagt, wer ist verantwortlich in erster Linie für dieses wichtigste Element im Unternehmen? Der Trainer. Der Präsident wird nicht entscheidenden direkten Einfluss auf den Erfolg des Teams haben können. Also es ist der Trainer. Er ist der mittlere Manager in dem Sinn im Unternehmen. Er steht damit in der Verantwortung für dieses erfolgreiche Team, das umgekehrt wiederum den Erfolg des ganzen Unternehmens bestimmt. Also ist er das absolut wichtigste Glied im Unternehmen. Und dieses wichtige Glied letztlich, wie soll ich das sagen? Eigentlich haben alle Exponenten Interesse, dass die Bedeutung des Trainers auch sehr hoch gehängt wird. Der Trainer selbst, weil das bestimmt sein Gehalt, der Präsident und die Führung, weil letztlich ist der Trainer die einzige Krisenmaßnahme, die man auch ernst nimmt von außen. All die, die kritisieren, dass so viele Trainerwechsel stattfinden, die müssen von mir die Frage natürlich beantworten, was kann ein Verein sonst tun, wenn es nicht läuft? Er kann keine Immobilien verkaufen. Die Medien werden lachen, wenn man sagt, wir entlassen die Leute auf der Geschäftsstelle. Und das dritte Element, das Sie auch nicht vergessen dürfen, auch für die Spieler ist es wichtig, dass die Bedeutung des Trainers sehr hoch gehängt ist, weil das gibt ihnen auch eine gewisse Entlastung, dass wenn es nicht läuft, es doch jemand gibt, der eigentlich schuld ist daran, dass es nicht läuft, nicht sie selbst. Also von dem her ist es auch von am Schluss kommt auch noch die Medien und Fans dazu, die natürlich Erfolge auch gerne personifizieren und das wird dann auch gerne mit dem Trainer personifiziert. Und von dem her, um deine Frage zu beantworten, es ist nicht wirklich nur Aktionismus der Führungsebene, dass Trainer entlasten werden im Misserfolg, sondern es ist letztlich fast schon System gegeben. Systemrelevant. Und wie stark dann der Einfluss ist, ich habe ja in den 8 Jahren, in denen wir hintereinander Meister waren, haben wir trotzdem 4 Trainerwechsel gehabt, also 5 verschiedene Trainer. Zum Teil waren das Trainer, die durch die Erfolge die Möglichkeit sahen, aufzusteigen zum Hamburger SV, Thorsten Fink. Also er hat uns während der Champions League verlassen, weil er überzeugt war, dass natürlich dieser Schritt jetzt der richtige ist und das kann man keinem Trainer übel nehmen. Wir alle wissen, wie labil das ist. Der Trainer wird Meister im Sommer und wird entlassen im Herbst. Also muss ein Trainer auch ein klein wenig wie jemand an der Börse agieren, also sagen, jetzt ist der Kurs hoch, jetzt muss ich halt auch den Schritt wagen. Vor allem, wenn man von der Schweiz nach Deutschland will. Aber wir haben auch Trainer in erfolgreichen Phasen gewechselt. Nicht, weil sie schlecht waren, sondern weil wir spürten, dass zwischen Team und Trainer wohl das in der nächsten Saison nicht mehr funktionieren wird. Also wir eigentlich In dem Sinne, was du schon gefragt hast, Change in Good Times auch mal auf der Trainerebene vollzogen hat. Change in Good Times heißt eben auch Dinge zu entscheiden, die schmerzhaft sind. Das war sehr schmerzhaft, aber es hat sich als richtig erwiesen.
Hast du bei der Einstellung gewisse Kriterien, die für dich wichtig sind?
Ja.
Ob da jetzt Fokus auf Einstellung oder auf Fähigkeiten geht?
Wenn wir von der Einstellung von Trainern sprechen, als Führungsperson, dann...
Grundsätzlich, einfach als Führungsphilosophie.
Wir haben natürlich auf beiden Ebenen, ob Trainer, Spieler, ob Mitarbeitende auf der Geschäftsstelle, haben wir versucht, den Grundsatz Attitude over Skills immer einzuhalten. Wir haben also immer versucht, und das war auch ein klein wenig meine Aufgabe, weil ich mir sagte, Bernhard, sprich jetzt du nicht auch noch, diskutier du jetzt nicht auch noch mit, ob der einen guten linken Fuß hat oder nicht. Aber vielleicht schaust du die Biografie an und stellst Fragen. Warum hat der in den letzten 6 Jahren 4-mal den Club gewechselt? Warum hat er in der letzten Saison 4 rote Karten gekriegt? Warum wurde der von der B-Mannschaft nicht in die A-Mannschaft genommen? Natürlich ist es ein fantastischer Club, aber warum kommt der aus Spanien in die Schweiz? Also solche Dinge, die nicht im Fußball-Lehrbuch stehen, aber die waren für uns auch ganz entscheidend beim Beschluss oder beim Recruiting, beim Onboarding, den Entscheid zu fällen, jawohl, der passt zu uns, der könnte ins Team passen. Und für mich, also ich kam ja früher aus der Jurisprudenz, also als Anwalt war ich tätig, und da war natürlich in Unternehmensübernahmen war die Due Diligence ein ganz entscheidender Aspekt. Also schau hin, bevor du dich letztlich bindest. Also wie beim Eheschluss. Und Due Diligence heißt, ganz sorgfältig ein Unternehmen zu analysieren. Da gehen ja dann ganze Anwaltsarmeen rein und drehen jedes Papier. Und ich war zu Beginn, als ich in den Fußball kam, etwas überrascht, wie schnell man rekrutiert und wie schnell Entscheide gefällt werden am Video. Und deshalb war einer der Entscheide, den wir gemeinsam gefällt haben, wir wollen da ein ganzes Team sein im Recruiting. Ein Team nicht von 5 Fußballexperten, sondern ein Team von 5 verschiedenen Experten, die ganz verschiedene Dinge abdecken und beim Entscheid nun eben auch diese Dinge einfließen können, um möglichst sorgfältig im Recruiting zu sein. Hire slowly, fire quickly. Also wenn du dann aber merkst, dass du einen Fehler gemacht hast, hab dann auch den Mut, den einzugestehen. Im Fußball wirst du Wochenende für die Fehler bestraft und du kannst dann den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, das kommt schon noch gut. Oder respektive, es kommt zwar nicht gut, aber ich möchte nicht unbedingt in der Zeitung lesen, was es für ein großer Fehler war, diesen Transfer zu tätigen. Und dort dann halt zu korrigieren, das braucht etwas Mut, und das versuche ich ja weiterzugeben. Diesen Mut müssen Führungspersonen aufbringen, und sie dürfen nie den eigenen Gesichtsverlust, den drohenden, höher werten als den Wechsel, der nötig ist.
Ich glaube, Fußball ist auch extrem emotional. Ich habe deine Abschiedstour von Fans gesehen, wie die dann das Spielfeld gestürmt hatten. Das war ja faszinierend. Ich weiß nicht, wie viel Gänsehaut du da erlebt hast, aber das war beim Zuschauen schon einfach unheimlich. Ja,
ja, also wenn du von Emotionen sprichst, das war sicher von der persönlichen Emotion etwas, was sehr, sehr tief ging, weil interessanterweise haben sie mich, ohne dass ich wusste, warum, mit einem Brief, den ich am Tag vorher erhalten habe, aufgefordert, in der 70. Minute war es etwa, soll ich doch bitte runterkommen und neben der Trainerbank Platz nehmen. Ne? Ich hatte keine Ahnung, was passiert. Es gab auch offenbar ohne mein Zutun, ohne mein Wissen, komplizierte Diskussionen vorher zwischen den Fans und den Sicherheitsleuten und so weiter, weil das ja eigentlich nicht geschätzt wird, sogar strengstens verboten ist. Die Geschichte hinter dem Ganzen ist, dass etwa 12 Jahre vorher es zu einem gewalttätigen Fansturm kam und ich danach eigentlich, als ich noch völlig unbekannt war, aufgefordert wurde, dies aufzuarbeiten mit den Fans. Und so sind wir zusammengewachsen im Dialog. Und es war, wenn ich es so ein bisschen zurückblicken werte, war es so wie eine Art das letzte Wort, das sie für sich in Anspruch nahmen in diesem Dialog. und zwar auf Augenhöhe. Es war keine Huldigung, es war keine Überhöhung eines Menschen, sondern sie haben mir auf Augenhöhe Tschüss gesagt, oder wie man auf, sie haben da so ein Transparent gehabt, Chapeau Berni, Chapeau, also Hut ab, weil ich zu Ihnen Chapeau mal sagte, kurz vorher, nach einer wunderbaren Performance von Ihnen an einem Pokalfinale, und haben somit mehr oder weniger den Dialog abgeschlossen, den wir 12 Jahre sehr intensiv geführt hatten. Aber tatsächlich, wie du sagst, emotional war das, ging mir das sehr, sehr tief, weil ich stand da Menschen gegenüber, mit denen ich mich wirklich sehr, sehr, sehr intensiv unterhalten und auseinandergesetzt hatte und nicht nur immer einfach.
Bernhard, wenn mit den allen Emotionen, was geht in dir vor, wenn du jetzt die aktuelle Tabelle in der Schweiz anschaust, wo Sebastian leider nicht mehr auf Champions League Plätzen steht?
Ja, ja, natürlich ist das sportlich unbefriedigend. Es ist sportlich unbefriedigend. Ich werde natürlich immer wieder gefragt, blutet dein Herz und so weiter. Und ich versuche auch dort wiederum realistisch zu sein und auch mit einer gewissen Distanz das Ganze anzuschauen. Wir dürfen auch nicht vergessen, unter der aktuellen Führung stand der Club noch vor wenigen Monaten im Halbfinale der Conference League, ausverkauftes Stadion, wunderschöne Emotionen. Und ich war da im Stadion und musste mir selbst eingestehen, eigentlich sind die Emotionen aktuell im Stadion mindestens so hoch wie im besten Champions League-Spiel zu unseren Zeiten. Also ich finde immer, wir müssen auch selbstkritisch oder ich sage jetzt auch mal so mit einer gewissen Distanz solche Dinge anschauen. Vor allem, wenn wir selbst aus der Verantwortung geschieden sind. Für mich war die Zeit extrem schön. Sie war rund, sie war aber auch bis zu einem gewissen Grad zu erfolgreich. Und im Erfolg bleiben auch gewisse Dinge auf der Strecke, zum Beispiel auch die Emotionen, die Freude, die unbändige Freude, die Unsicherheit vor einem Spiel. Gewinnen wir heute, verlieren wir? Beim Biertrinken vor dem Spiel gehört das dazu. Und wenn du zu oft das Gleiche erlebst und zu erfolgreich bist, tötet das auch gewisse Dinge. Und von dem her sage ich jetzt, wir sind derzeit in der Tabelle dort, wo wir nicht hingehören dürfen oder wo der FC Basel nicht hingehören darf. Das ist klar von der Größe, von der Bedeutung in dieser Stadt. Ja, das ist vergleichbar in kleineren Dimensionen mit Dortmund und so weiter. Also der Fußballclub bedeutet hier den Menschen etwas. Aber es ist nun mal eine Phase und jetzt sind die Verantwortlichen aufgerufen, alles zu tun, damit man aus dieser Phase rauskommt. Und wir alle wissen, ich erlebte den ersten Meistertitel noch als Fan nach 24 Jahren und ich vergesse diese Emotion auch nicht mehr. Und die Hoffnung besteht natürlich, dass man es irgendwie hinkriegt, dass auch diese Phase durchlebt wird und man wieder zurück kann. Und dann werden die Emotionen wieder viel höher sein, als sie bei uns waren am 8. Meistertitel.
Ja, nachvollziehbar. Bernhard, zum Abschluss eines Gesprächs stellen wir immer 3 Fragen. Ja. Die erste Frage ist, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben in gewisser Art und Weise geprägt hat?
Es gab ein Buch als Bub, Die weiße Spinne, kennt niemand. Das ist ein Buch über die Besteigung der Eiger Nordwand. Ich war als Bub immer in den Skifähren in Wengen, Eiger, Mönch, Jungfrau. Eine wunderschöne Bergkette und das Buch hat mich unglaublich geprägt. Ein Buch über die Erstbesteigung mehr oder weniger, frühe Besteigungen dieser Nordwand. Die weiße Spinne ist ein Eisfeld in dieser Nordwand und ich weiß nicht warum, aber ich habe das Buch sicher damals x-mal gelesen. Das hat mich damals als junger Mensch geprägt. Heute prägen mich Bücher wie, ihr werdet vielleicht lachen, wie von Richard David Precht. Ich bin begeistert von seinem Zugang zu den Dingen. Gerade in einer Zeit, in der ich mir auch altersbedingt gewisse Fragen stelle, auch Fragen zur Zukunft, faszinieren mich Menschen, die sich vertieft mit Fragen auseinandersetzen und auch eine gewisse Distanz haben, auch mal getrauen, sich etwas zu sagen, was nicht dem Mainstream entspricht. Und von dem her, wenn du mich jetzt fragst, bin ich jetzt aktuell geprägt von dieser Art Betrachtungsweise. Ich schaue liebend gern Diskussionssendungen im deutschen Fernsehen, weil ich einfach denke, es ist eine hochspannende Zeit, aber auf eine zum Teil herausforderungsreiche Zeit, in der wir leben. Und da wäre es schade, die Augen und Ohren zuzumachen und zu sagen, es kommt schon gut. Ich glaube, wir müssen alle beitragen, dass es gut kommt.
Wir müssen ein bisschen kollegialer sein, vielleicht, würde ich jetzt in deinen Worten vielleicht sagen. Bernhard, gibt es einen Ratschlag, den du dem 20-jährigen Bernhard mit all deiner Lebenserfahrung von heute geben würdest?
Darf ich differenzieren? Dem 20-jährigen Bernhard würde ich sagen, wenn ich so zurückschaue, was habe ich mit 20 gemacht? Ich habe so angefangen mit dem Studium, ich habe so mehr oder weniger den Militärdienst abgeschlossen und ich war, nachdem ich ein sehr unglücklicher Schüler war eigentlich, war ich ein sehr glücklicher Student. Ich war fasziniert von diesem Studium. Ich war super motiviert. Ich hätte ihm tatsächlich gesagt, mach weiter so. Studier das weiter, wenn du an dem Freude hast, und studier vor allem die Dinge, die dir Freude bereiten, und mach nicht das, was dir Leute jetzt einzureden versuchen. Studier dieses Fach oder das vielleicht später dich zu einem reichen Mann macht. Und wenn ich mit 20-Jährigen sonst konfrontiert werde, versuche ich eigentlich sehr Ähnliches weiterzugeben. Vor allem dann, wenn ich spüre, sie kommen zu mir mit einem fixen Ziel. Ich will mal später, sei es dieses materielle Ziel erreichen oder so sein, wie sie waren als Präsident. Dann sage ich immer, denk nicht vom Ziel. Arbeite auf deinem Weg. Und vergiss nie, dass dieser Weg deutlich angenehmer ist, wenn du ihn mit Freude beschreitest, als zu sehr unter Druck und vor allem auch unter Druck von dir selbst, ja, mit Zielvorgaben. Und ich bin fast sicher, wenn du Freude empfindest auf diesem Weg, wirst du Dinge erreichen, von denen du heute gar nicht zu wagen brauchst. Und das wäre meine
schöne Perspektive. Ja. Bernhard, die letzte, zugegebenermaßen die schwierigste Frage. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Ja, das ist sicher die schwierigste Frage für jede und jeden von uns. Der Sinn des Lebens. Ich denke, der Sinn des Lebens ist, irgendetwas zu tun, was dir das Gefühl gibt, glücklich zu sein. Und möglichst nichts zu tun, was anderen Menschen Leid antut. Also ich denke, das ist auch wichtig. Also es geht einerseits sicher darum, für sich selbst sich auch zu verwirklichen, Glück zu empfinden, aber gleichzeitig auch kein Leid zu verursachen. Also durchs Leben zu gehen und nur darauf zu achten, dass es für mich selbst stimmt, das reicht nicht.
Sehr schön. Ich danke dir herzlichst für ein High-Performance-Gespräch. Das hat mir Freude bereitet.
Gleichfalls.
Und ich bin bei dir, das Team gewinnt immer. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abschluss der Woche. Und bleiben Austausch.
Herzlichen Dank. Danke sehr.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.